Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche prädiktive Gentests. Für wen sind sie geeignet? Seit einigen Jahren werden im Internet DNA-Untersuchungen angeboten. Diese kommerziellen Analysen auf bestimmte genetische Varianten sollen Risikoabschätzungen für künftige Krankheiten und pharmakogenomische Informationen liefern. Wie funktionieren die privaten Genanalysen? Welche Möglichkeiten und Risiken bestehen? Nach der Sequenzierung des Humangenoms Anfang des Jahrtausends stellte man fest, dass es sich durch eine erhebliche individuelle Variabilität auszeichnet. Zwar sind etwa 99,9% des Genoms bei allen Menschen gleich, aber rund 3 Millionen Basen sind variabel. Das heißt, bei jeder 1000. Base in unserem Genom gibt es Varianten, erklärt Professor Dr. Peter Popping, Humangenetiker von der Universität Bonn. Der mit Abstand häufigste Typ genetischer Variabilität im menschlichen Genom sind geschätzte 10 bis 12 Millionen Einzelnukleotid-Polymorphismen, kurz SNP. Ein Teil von ihnen ist für den genetischen Anteil der individuellen Variabilität verantwortlich, zum Beispiel für die äußere Erscheinung, aber auch für Krankheitsdisposition oder pharmakogenetische Eigenschaften. Der größte Teil ist wahrscheinlich ohne phänotypische Relevanz oder noch nicht erforscht. Die Polymorphismen zu finden, die mit bestimmten Krankheiten oder Persönlichkeitsmerkmalen assoziiert sind, ist das Ziel von genomweiten Assoziationsstudien, kurz GWAS. Findet man SNP, die mit bestimmten Charakteristika von Krankheiten korrelieren, hat man genetische Marker für diese Krankheit. Dieser Polymorphismus leistet zwar einen gewissen Beitrag zur Krankheit, kann die Entstehung der Krankheit allein aber nicht erklären. Das Ziel solcher Studien ist nicht, mit Hilfe der genetischen Varianten prädiktive Aussagen für multifaktorielle Krankheiten zu machen, sondern Einblicke in die Rolle der beteiligten Gene zu erhalten, um damit die Pathophysiologie der Erkrankung besser zu verstehen und gezieltere Therapien oder neue Ansätze zur Prävention zu finden, sagt Popping. Viele Befunde aus GWAS sind noch widersprüchlich. Die Entwicklung ist noch im Fluss.
Befunde aus GWAS werden auch als Grundlage für prädiktive Gentests genommen, die direkt über das Internet vermarktet werden. Sogenannte DTC-Tests. DTC heißt Direct to Consumer. Darin werden SNP analysiert und anschließend von den Anbietern Aussagen über das Risiko für bestimmte Erkrankungen, über den Trägerstatus für rezessive, monogene Krankheiten, aber auch für verschiedene Arzneimittelreaktionen gemacht. Nach der Analyse des Erbguts könnte man, so die Anbieter, seinen Lebensstil sowie die Medikamentenauswahl und Dosierung dem persönlichen Risiko anpassen. Zu den bekanntesten Anbietern von DTC-Tests gehören die US-amerikanischen Firmen 23andMe und Navigenics sowie das isländische Unternehmen DecodeMe. Seit dem 8. Juni bietet auch die deutsche Firma Biologis eine DNA-Analyse an. Die meisten Tests funktionieren ähnlich. Aus einer Speichelprobe wird DNA isoliert, mithilfe der DNA-Chip-Technologie werden mehrere hunderttausend SNP identifiziert. Das Ergebnis findet der Kunde auf einer passwortgeschützten Internetseite. In Deutschland sind DTC-Tests, wie sie in den USA oder Island angeboten werden, nicht mit dem Gendiagnostikgesetz vereinbar, da prädiktive genetische Untersuchungen nur von Fachärzten für Humangenetik durchgeführt werden dürfen und Personen vor und nach der Untersuchung zu beraten sind. Biologis erfüllt nach eigenen Angaben diese gesetzlichen Regularien und unterscheidet sich in manchen Punkten von anderen Anbietern. Nach der Untersuchung erhält man aufbereitete Informationen und Interpretationen mit der Darstellung von Handlungsmöglichkeiten und man kann sich reguläre Befundberichte für den Arzt ausdrucken, erklärt Professor Dr. Daniela Steinberger, Ärztin für Humangenetik und medizinische Leiterin der Biologis. Unsere Informationen können daher im Gegensatz zu anderen DTC-Tests-Anbietern für diagnostische Zwecke und Therapieentscheidungen genutzt werden.
Professor Dr. Theodor Dingermann, Institut für pharmazeutische Biologie der Universität Frankfurt, hat sein Genom analysieren lassen und spricht darüber. Inzwischen sind rund 1,2 Millionen SNP aus meinem Genom von 23andMe untersucht worden. Und ich habe Konsequenzen aus den Ergebnissen gezogen. So erfuhr Dingermann, dass sich bei 43,3% der Europäer mit seinem Genotyp ein Typ-2-Diabetes entwickelt, im Gegensatz zu 25,7% der männlichen Durchschnittseuropäer dieser Altersgruppe. Der genetische Einfluss für das Gesamtrisiko liege bei 26%. seien im Vergleich zum Durchschnittseuropäer erhöhtes Risiko, motivierte Dingermann zu einer Änderung des Lebensstils. Jeder sollte selbst entscheiden, was er über sein Genom wissen will. Ein solcher Test ist allerdings nicht für jeden sinnvoll, da einige Personen in Panik verfallen könnten. Aber wer Risiken richtig interpretieren und mit den Primärdaten etwas anfangen kann, für den ist eine DNA-Analyse sehr interessant. Vor allem, weil man auch Daten aus seinem Genom erhalten kann, wie Medikamente verstoffwechselt werden, erläutert Dingermann. Tamoxifen zum Beispiel ist nur die Vorstufe des Wirkstoffs Endoxifen, das im Körper durch das Enzym CYP2D6 metabolisiert wird. 15% der Kaukasier haben kein funktionsfähiges Enzym, sodass Tamoxifen nur langsam in Endoxifen umgewandelt wird und daher nur unzureichend wirkt. In einer retrospektiven Studie konnte gezeigt werden, dass 80% der Patientinnen mit dem Wildtyp 12 Jahre nach Behandlungsbeginn mit Tamoxifen noch rezidivfrei waren, während dies für Patientinnen mit einer Mutation im betreffenden Gen bereits nach 6 Jahren nur noch für 40% der Fall war. Weitere Beispiele für Informationen zu Arzneimittelreaktionen aus dem Genom sind die Analysen zur Clopidogrel-Wirksamkeit oder zum Risiko für Myopathien unter Statintherapie. Für Dingermann bedeuten pharmakogenetische Informationen aus solchen Gentests einen Schritt hin zur personalisierten Medizin, weg von unnötigen Medikamentennebenwirkungen. Zwar könnte man auch im Krankheitsfall, bevor man ein bestimmtes Medikament verabreicht, auf bekannte Mutationen testen, aber ein Einzeltest ist teuer. Dann könnte man auch gleich andere Biomarker analysieren.
Mit DTC-Tests können auch heterozygote Träger von rezessiv vererbbaren Erkrankungen entdeckt werden. So wird beispielsweise das Risiko für Mukoviszidose analysiert, indem 31 SNP von über 500 bekannten Mutationen im CFTR-Gen analysiert werden. Dadurch werden allerdings nicht alle Merkmalsträger erkannt. Solche Daten wie die zum Mukoviszidose-Risiko sollten jedoch nicht ohne Beratung weitergegeben werden, meint Dingermann. Auch die Beta-Thalassämie gehört zu den rezessiv vererbten Erkrankungen mit über 4000 bekannten Mutationen. Heterozygote Merkmalsträger zeigen im Allgemeinen keine klinischen Symptome. Der Trägerstatus kann aber für Paare mit Kinderwunsch interessant sein, ebenso bei anderen Erkrankungen, bei denen präventive oder therapeutische Maßnahmen möglich sind, wie bei Hämochromatose oder Phenylketonurie. Die Deutsche Gesellschaft für Humangenetik hat 2008 eine Stellungnahme zu kommerziellen Internetangeboten zur Analyse genetischer SNP-Varianten herausgegeben. Die Verbreitung dieser Analysen über das Internet mit angeblich gesundheitsfördernder Zielsetzung wird darin abgelehnt. Bisher werden meist Varianten untersucht, die in der Bevölkerung häufig vorkommen und nur geringfügige Veränderungen des Krankheitsrisikos anzeigen, also nur leicht disponierend oder protektiv wirken, sagt Propping, der damalige Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik. Zudem werden die in der Bevölkerung häufigen multifaktoriellen Krankheiten nicht nur durch genetische, sondern auch durch nicht genetische Faktoren und deren komplexes Zusammenwirken verursacht. Das Vorliegen bestimmter SNP-Varianten bedeutet nicht, dass sich diese Krankheit mit hoher Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit manifestieren wird, selbst wenn sie mit Krankheit statistisch assoziiert ist. Ebenso kann ein unauffälliger Befund bezüglich SNP trotzdem ein erhöhtes Risiko bedeuten. Dies kann zu fälschlicher Beruhigung oder zu unbegründeten Ängsten führen, erklärt Propping. Eine sinnvolle Interpretation der Daten ohne Kenntnis der untersuchten Person, ihrer Lebensgewohnheit und klassischen Risikofaktoren und der familiären Krankengeschichte ist nicht möglich. Ohne diese Angaben sind keine medizinisch validen Aussagen über die Disposition für bestimmte Krankheiten zu gewinnen. Es gibt gegenwärtig auch, wie die Deutsche Gesellschaft für Humangenetik in ihrer Stellungnahme betont, nur sehr wenige genetisch mitbedingte Krankheiten, für die eine sinnvolle Präventionsstrategie abgeleitet werden kann. Außerdem bleiben riskante Lebensweisen auch für die Menschen schädlich, denen keine erhöhte genetische Neigung zu den damit assoziierten Krankheiten zugeschrieben werden. Ist für die Motivation zu Maßnahmen wie ausgewogene Ernährung oder regelmäßigem Sport überhaupt ein Gentest notwendig?
Francis S. Collins, Direktor der National Institutes of Health in den USA und an der Entschlüsselung des Humangenoms beteiligt, hat 3 große Anbieter von persönlichen Gentests in den USA getestet und verglichen. Insgesamt rund 1 Million Stellen in Collins Genom wurden untersucht. Dabei unterschieden sich die Ergebnisse beim Risiko für Prostatakrebs deutlich. Ein Befund legte ein unterdurchschnittliches Risiko, ein weiterer ein erhöhtes und der dritte ein deutlich erhöhtes Risiko nahe. Je nach Anbieter hätte der Kunde also ein anderes Ergebnis erhalten. Vorsicht ist auch beim erblichen Brustkrebs geboten. Die seltenen monogenen Krankheiten beruhen zwar häufig auf Punktmutationen, es ist aber unwahrscheinlich, dass eine derartige Mutation durch ein SNP-Suchverfahren entdeckt wird. Viele monogene Krankheiten werden daher auch nicht in DTC-Tests untersucht. Man kennt zum Beispiel tausende genetische Varianten beim erblichen Brustkrebs, erklärt Propping. Manche Varianten erhöhen das Risiko, im Lauf des Lebens an Brustkrebs zu erkranken, um bis zu 80%. Andere haben keine Konsequenzen. Bei manchen weiß man noch nicht, ob sie relevant sind. Untersucht man daher nur bestimmte und eine begrenzte Anzahl von Varianten, kann das gefährlich sein, da man sich unter Umständen in falscher Sicherheit wiegt. Wenn der Familienbefund auf ein hohes Risiko für Brustkrebs hinweist, muss man BRCA1 und 2 sequenzieren. Dies sollte aber nur nach einer genetischen Beratung erfolgen.
Dr. Jan Schildmann, Medizinethiker an der Ruhr-Universität Bochum, weist darauf hin, dass die möglichen Auswirkungen der Kenntnis über ein Testergebnis nicht immer vorher bedacht werden. Sind die neu gewonnenen Informationen aus der Sicht der Betroffenen eher von Nutzen oder von Schaden? Das Wissen über eine genetische Prädisposition für eine Krebserkrankung kann beispielsweise mit psychischen Belastungen verbunden sein. Weitere ethisch relevante Fragen betreffen mögliche Konsequenzen aus einem Testergebnis. Soll ich Angehörige oder andere Personen über bestimmte Testergebnisse unterrichten? Muss ich mein Gesundheitsverhalten ändern? Ganz abgesehen davon, dass man relativ wenig über die Qualität der Untersuchungen weiß, ist auch zu bedenken, dass die Ergebnisse ohne Fachkenntnis kaum angemessen interpretiert werden können. Viele Forschungsgebiete verändern sich schnell, sodass jede Vorhersage eines genetischen Risikos, die auf heutigen Erkenntnissen beruht, bei neuen Erkenntnissen revidiert werden muss. Eine Risikovorhersage ist also nur eine Momentaufnahme. Außerdem sind komplizierte und kostenintensive Populationsstudien mit Tausenden, besser Millionen von Testpersonen nötig, um herauszufinden, wie Gene und äußere Faktoren interagieren. Daher empfiehlt Collins: Wenn Sie sich auf dieses Abenteuer der genomischen Selbsterforschung einlassen wollen, sollten Sie das Ganze als langfristiges Projekt und nicht als einmalige Angelegenheit auffassen. Doch hat der Anbieter eine ethische Verpflichtung zu informieren, wenn sich weitere Erkenntnisse ergeben? Bedenken gibt es auch bezüglich des Datenschutzes. Da die meisten kommerziellen Anbieter nicht dem Arztrecht unterliegen, unterliegen sie auch nicht der Schweigepflicht. Noch unbeantwortet sind auch Fragen wie: Was passiert mit meiner DNA nach der Untersuchung? Was macht die Firma mit den Daten? Und was passiert mit meinen Daten, wenn die Firma bankrott geht? Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Maren Schenk aus Schriesheim. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.